den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Wer bisher glaubte, die spätesten möglichen Sommerferien seien die bayerischen, welche bekanntlich jedes Jahr von Anfang August bis Mitte September reichen, der sieht sich zumindest in historischer Perspektive schwer getäuscht. Bis zum 12. August schuftete man 1925 in Berlin, allerdings nicht auf den Schul-, sondern auf den Parlamentsbänken. Erst dann entließ Reichstagspräsident Paul Löbe die Abgeordneten in die, wie der hamburgische Korrespondent vom 13. schrieb, verdiente Parlamentspause, die dafür gleich bis November angesetzt war. Wie vor solch einer langen Auszeit nicht anders zu erwarten, war in der letzten Sitzung noch viel wegzuschaffen, weshalb Frank Riede für Auf den Tag genau, das natürlich auch dieses Jahr keine Sommerpause macht, noch einmal kräftig etwas wegzulesen hat.
Die verdiente Parlamentspause. Bis Mitte November. Berlin, 12. August. Gegen Ende geht es immer schneller, als man vorher gedacht hat. Die größten Schwierigkeiten werden immer etwas weniger schlimm, wenn das Ende wirklich unmittelbar bevorsteht. Obwohl man gestern und vorgestern noch glaubte bzw. befürchtete, dass das Ende der Woche wohl herankommen würde, ehe der Reichstag in die Ferien gehen könnte, so erlebte man heute in dieser Hinsicht wenigstens eine erfreuliche Enttäuschung. Nachmittags, 5.15 Uhr, sprach Reichstagspräsident Löbe das erlösende Wort. Vertagung auf unbestimmte Zeit, voraussichtlich bis Mitte November. Es war erstaunlich, dass sich eine so große Zahl von Abgeordneten trotz allgemeiner Feriensehnsucht bis zur letzten Stunde im Hause befand. Fast 4/5 des ganzen Reichstages war bis zum Schlusse versammelt, und diese stattliche Zahl von Volksvertretern hat auch bis zuletzt in einem Eiltempo gearbeitet, das, wenn man es schon etwas früher eingeschlagen hätte, einen Reichstagsschluss im Juli zweifellos ermöglicht hätte. Bis zur letzten Stunde war allerdings die Bahn der Arbeit mit Hindernissen bespickt, und gerade die allerletzte Stunde der Reichstagsarbeit brachte noch einmal eine Geschäftsordnungsdebatte von ganz bedrohlichem Ausmaß und sogar noch eine namentliche Abstimmung. Alle großen Aufgaben, die dem Reichstag in dieser außergewöhnlichen Sommertagung gestellt waren, sind erledigt worden. Steuern, Aufwertung, Zölle und zuletzt auch noch die Amnestie, auf die man kaum noch gerechnet hatte. Nur der Etat ist nicht verabschiedet worden, aber an seiner Stelle ist wenigstens ein Notetat zum Beschluss erhoben worden, der bis zum November ausreicht. Als man die Amnestievorlage erledigt hatte, schöpfte man sogar noch einmal Luft zu einem neuen Anlauf und beraumte wegen der noch ausstehenden Handelsverträge eine zweite Sitzung an, in der man in flottester Arbeit eine ganze Menge kleine Gegenstände in einem Rennen erledigte. Die größten Schwierigkeiten machte dabei der letzte Punkt, nämlich die Behandlung des Reichsratseinspruches gegen die früheren Beschlüsse des Reichstages über die Unterstützungserhöhungen der Sozialrentner. Dazu war eine Zweidrittelmehrheit notwendig, die vom Hause spielend aufgebracht wurde. Ein letztes Mal waren die Abgeordneten genötigt, ihre Stimmzettel abzugeben, ein letztes Mal hatte das Sirenengeheul das Haus durchtönt, dann konnte Präsident Löbe mit einem halb aus Melancholie, halb aus Erleichterung bestehenden Lächeln feststellen, dass die Reichstagsarbeit erledigt war. Es war ein nicht ganz unglücklicher Zufall, dass der Festredner für solche Gelegenheiten, der Abgeordnete Fehrenbach, gerade nicht im Saale anwesend war. Infolgedessen fiel der in solchen Augenblicken sonst übliche Glückwunsch und Dank an den Präsidenten weg, der sich seinerseits ebenfalls darauf beschränkte, ausschließlich den Beamten und Angestellten des Reichstages, nicht aber den Abgeordneten selbst für die geleistete Arbeit zu danken. Angesichts der Vorgänge der letzten Wochen wäre ein solches sich gegenseitig beglückwünschen und danken wohl auch ein wenig deplatziert gewesen, wie man überhaupt angesichts der Vertagung des Reichstages zwar mit einem starken Gefühl der Erleichterung, aber auch mit Beschämung auseinanderging, da man schließlich nicht so schnell vergessen kann, wie schwach man in den letzten Wochen die parlamentarische Form gewahrt hat und dass dies jedenfalls nicht in dem Maße geschah, das zu einer ersprießlichen Arbeit notwendig ist. Es ist in den letzten Wochen und Monaten besonders von der Opposition wirklich viel gesündigt worden. Und man kann nur hoffen, dass man aus den begangenen Fehlern für die Zukunft gelernt hat. Nach der Erledigung der großen innerpolitischen Aufgaben, die mit der Vertagung des Reichstages ihren vorläufigen Abschluss gefunden haben, wendet sich nunmehr das gesamte Interesse der Außenpolitik wieder zu, die für das nächste Vierteljahr wohl vollkommen im Vordergrunde stehen wird, und wenn auch der Reichstag sich zunächst bis in den November hinein vertagt hat, so ist es doch sehr leicht möglich, dass gerade die außenpolitische Entwicklung den Wiederzusammentritt des Parlaments schon im Oktober erforderlich machen kann. Aus dem Verlauf der Sitzung ist noch Folgendes hervorzuheben. Mit der bereits gemeldeten Abstimmung über den englischen Handelsvertrag war noch ein disziplinarisches Vorgehen des Präsidenten Löbe verbunden, der nachträglich den Abgeordneten Graf Reventlow scharf rügen musste wegen der Angriffe, die der Vertreter der Völkischen gegen den Außenminister gerichtet hatte. Präsident Löbe wählte für seine Rüge die ungewöhnliche, aber sehr berechtigte Form, dass er erklärte, er hätte seinerseits nicht erwartet, dass ein gebildeter Mann derartige Äußerungen tue. Deshalb rufe er ihn zur Ordnung. Dieses Vorgehen des Präsidenten war sogar noch sehr milde, denn von vielen Sitzen des Hauses war ihm, als Reventlow dem Außenminister geradezu mit dürren Worten das Ehrgefühl absprechen wollte, zugerufen worden, er möge doch den Redner aus dem Saal verweisen. Graf Reventlow hat übrigens am Schlusse der Debatte seinerseits für nötig befunden, gegen die Rüge des Präsidenten Verwahrung einzulegen und diese Rüge als geschäftsordnungsmäßig unzulässig zu bezeichnen. Der Präsident nahm keinen Anstand, ohne weiteres zuzugeben, dass diese Beschwerde des Grafen Reventlow gerechtfertigt war, aber er wies darauf hin, dass er diesen Ausweg nur gewählt hätte, um eine Ausweisung des Grafen Reventlow zu vermeiden. Herr Löbe fand bei dieser Erklärung die volle Zustimmung des ganzen Hauses, während Graf Reventlow seinem unqualifizierbaren Verhalten noch dadurch die Krone aufsetzte, dass er mit großer Geste erklärte, er bäte in ähnlichen Fällen, ihn lieber aus dem Saale zu verweisen. Das Haus wandte sich nun der Beratung des Amnestiegesetzes zu dem sich eine längere, aber völlig ruhige Debatte entspann. Der Sozialdemokrat Landsberg erklärte, dass die Sozialdemokratie trotz ihrer Unzufriedenheit mit dem Rahmen der Amnestie der Vorlage zustimmen würde. Der Kommunist Stöcker kritisierte ebenfalls die Vorlage als eine völlig einseitige, tendenziöse Amnestie, kündigte aber genau wie der Sozialdemokrat die Zustimmung seiner Fraktion zur Vorlage an. Ebenso betonte der Demokrat Brodanz, dass seine Freunde trotz großer Bedenken der Vorlage zustimmen würden. Dieselbe Erklärung kam schließlich noch von den Völkischen durch den Abgeordneten Dietrich Franken und damit war die Aussprache geschlossen. Unter Ablehnung aller Abänderungsanträge wurde die Vorlage in zweiter und dann sofort auch in dritter Beratung angenommen, wobei der Sozialdemokrat Rosenfeld und der Kommunist Stöcker jeder nochmals eine Erklärung für ihre Fraktionen abgaben, in der die bereits erwähnten Bedenken nochmals unterstrichen werden. Auch die Entschließung des Ausschusses zur Amnestievorlage, die sich auf die Amnestierung von Disziplinarmaßnahmen und auf die Länderamnestien erstreckt, wurde angenommen. Dann wurde schließlich noch der gemeinsame Antrag der Regierungsparteien ohne Debatte angenommen, wonach die Regierung einen Gesetzentwurf zur Erhöhung des steuerfreien Existenzminimums und der steuerfreien Abzüge vorlegen soll, wenn das Aufkommen aus der Lohnsteuer in dem Halbjahre vom 1. Oktober 1925 bis 31. März 1926 600 Millionen übersteigt. Aus geschäftsordnungsmäßigen Gründen musste dann die Sitzung geschlossen werden. Aber der Präsident berief für wenige Minuten später eine neue, die letzte Sitzung zur Erledigung der noch ausstehenden Handelsverträge ein, die inzwischen vom Handelspolitischen Ausschuss beraten worden waren. In dieser Sitzung wurde ohne weiteres das deutsch-französische Saarbeckenabkommen und die Reihe anderer kleinerer Gegenstände angenommen. Der endgültigen Verabschiedung des oben erwähnten Antrages über die Unterstützungserhöhungen für die Sozialrentner widersprachen zunächst das Zentrum und die Deutschnationalen, während die Demokraten die Zurücküberweisung an den Ausschuss verlangten. Nach längerer Geschäftsordnungsdebatte wurden die widersprechenden Anträge schließlich zurückgezogen und die letzte namentliche Abstimmung ergab mit 271 gegen 77 Stimmen bei 24 Enthaltungen die Zurückverweisung des Einspruches des Reichsrates. Das Gesetz ist also mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit bestätigt. Präsident Löbe sprach nun die Schlussworte und erklärte, mit dieser namentlichen Abstimmung sei die Tagesordnung erledigt. Er bitte um die Ermächtigung, die nächste Sitzung selbstständig einberufen zu können, mit der Maßgabe, dass sie, wenn nicht außergewöhnliche Umstände eintreten, Mitte November stattfindet. Die Ermächtigung wurde erteilt und der Präsident dankte nun den angestellten Beamten und Arbeitern des Reichstages für die außergewöhnliche Arbeitsleistung der letzten Wochen und Monate. Er wünschte schließlich den Abgeordneten gute Erholung und schloss die Sitzung.
Aktuell befinden wir uns in der Sommerpause des Bundestages, die von Mitte Juli bis Ende August geplant ist. Wir aber senden durch, kennen keine Sommerpause und bleiben immer dran. Morgen mit einer abenteuerlichen Weltreise. Bis dann.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.